Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute mit
Alex Emunds, hallo.
Und Markus Weidner, ebenfalls hallo. Alex, wir haben neue Geräte in der Redaktion.
Genau, wir haben das Samsung Galaxy S20 und das Samsung Galaxy S20 Ultra.
Das sind die neuen Geräte, die eigentlich ja erst in einigen Tagen auf den Markt kommen sollten. Es war also ein bisschen überraschend, dass sie schon da sind.
Ja, das war ziemlich überraschend. Eigentlich sind die Geräte ab dem 13. März, also morgen in einer Woche, erst offiziell verfügbar. Und eigentlich haben wir auch damit gerechnet, dass die dann auch erst kommen. Also wenn man sich jetzt auf der Seite umschaut, kann man sie ja immer noch vorbestellen. Und da wird beispielsweise voraussichtlicher Versand 10. März angegeben. Also kann man eigentlich mit dem 13. März oder dann halt auch mit dem, was ist das dann, der 16. März, Montag, mitrechnen. Und gestern kam die E-Mail von DHL, dass die Geräte unterwegs sind. Und ja, da haben wir uns natürlich sehr gefreut.
Ist auch kein Einzelfall. Auch ein privat bestelltes Gerät ist tatsächlich im Zulauf. Also insofern scheint also wirklich die erste Charge ganz normal ausgeliefert zu werden. Umgekehrt, ein Kumpel von mir aus der Schweiz, er hat gestern in einem Swisscom-Shop tatsächlich auch schon die ersten Geräte aus der Samsung Galaxy S20-Reihe entdeckt, fragte dann dem Shop mal nach und da hieß es dann direkt, nee, das sind jetzt wirklich erstmal nur die Aussteller und die Geräte zum Verkaufen verzögern sich sogar um ein paar Wochen wegen Coronavirus. Also in der Schweiz scheint es tatsächlich Lieferengpässe zu geben, während bei uns die Geräte schon ganz normal ausgeliefert werden.
Ganz normal, ja. Der DHL-Bote stand vor der Tür und sah wohl auf dem Etikett, dass es sich um eine Sendung von Samsung handelt und fragte mich dann auch, sind das die neuen Samsungs? Ich sagte ja und ich so, ja, ich habe den ganzen Wagen voll. Also hier in Berlin wohlgemerkt scheinen auch andere Vorbesteller in den Genuss früher zu kommen. Also
absolut. Und wie versprochen, wenn man direkt bei Samsung bestellt, sind auch die Galaxy Buds Plus mit im Paket. Wer woanders vorbestellt, muss sich ja noch in der Samsung Members App anmelden, um die dann nachträglich zu bekommen. Das ist ein kleiner Vorteil für all diejenigen, die dann direkt beim Hersteller bestellt haben.
Genau, die waren direkt dabei, das war kein Problem. Und wir müssen uns da nicht weiter drum kümmern, die können auch gleich getestet werden.
Wunderbar. Hast du denn schon erste kurze Eindrücke mit den Geräten gesammelt?
Ja, das habe ich. Mein erster Eindruck, der ist ja schon etwas länger her. Das war Anfang Februar, da war ich ja in München bei Samsung. Da konnte ich mir die Geräte schon mal unter einem Embargo angucken, im Hands-on. Und jetzt habe ich auch schon mal erste Erfahrungen gesammelt mit dem Galaxy S20 Ultra. Und muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Also ein Hauptmerkmal des Geräts ist ja das Display, was im Vergleich zu den Vorgängern statt mit 60 Hertz nun mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz arbeitet. Und das ist dann doch im direkten Vergleich schon sehr beeindruckend.
Also ich muss sowieso sagen, Samsung hat, das sage ich selbst als Apple-Jünger, tatsächlich die besten Displays. Auch wenn die iPhone-Displays auch von Samsung kommen, ich bin der Ansicht, die OLED-Displays von Apple sind trotzdem nicht so gut wie in den Original-Samsung-Geräten. Ich habe das ja mal in Dubai erlebt. Das muss damals noch mit Galaxy S8 und ich glaube mit dem iPhone 7, das damals natürlich noch mit LCD-Display gewesen sein. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf dem iPhone-Display, wie gesagt, nicht ganz ernst in der Vergleich, LCD damals noch, war wirklich absolut nichts zu erkennen, während man mit dem Samsung-Gerät noch ganz normal arbeiten konnte. Und ich hatte jetzt auch schon mehrfach unter ähnlichen Lichtverhältnissen, sage ich mal, das iPhone XS Max oder das iPhone 11 Pro. Und da muss ich auch sagen, da wird es schwierig. Und bei Samsung ist das eben nicht der Fall. Und wie du schon sagst, also das ist mein erster Eindruck auch, das Display ist wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend und ich glaube, da kommt ansonsten auch kein anderer Hersteller ran.
Das ist absolut richtig, was du sagst, das kann ich bestätigen und zwar auch nochmal von einem anderen Hersteller, beispielsweise von OnePlus, die auch Samsung OLEDs benutzen Und bei uns in unseren Tests in der Vergangenheit zeigte sich immer, dass die Samsung-Displays, die in einem Samsung-Smartphone verbaut sind, unglaublich helle Werte im Display-Test ergeben. Beispielsweise ist das Samsung Galaxy S10 Plus und dann auch das normale S10 bei uns derzeit noch auf Platz 1, was die Display-Helligkeit angeht. Und vergleicht man das beispielsweise mit, ich sag mal, vergangenen 2, 3 OnePlus-Smartphones, dann sind die Displays auch in ihren Disziplinen hervorragend, aber Helligkeit keine Chance, an ein Display ranzukommen, was in einem Samsung verbaut ist.
Das ist richtig. Und ich muss eines auch sagen, trotz 6,9 Zoll, das Ultra ist trotz allem noch einigermaßen handlich, finde ich.
Das hatte mich schon im Hands-on gewundert. Also 6,9 Zoll und wir sind bei 220 Gramm, wenn ich das aktuell richtig auf dem Schirm habe. Und ja, also man erwartet deutlich mehr, wenn man das Gerät sieht, ohne es vorher in die Hand genommen zu haben. Oder auch wenn man natürlich sich überlegt, dass es über 200 Gramm wiegt. Aber es ist wirklich doch portabel in der Hand, muss man sagen, ja.
Muss ich sagen, ich bekomme natürlich, wenn es um Android geht, vom Huawei Mate 20 X 5G. Das hat natürlich ein ganz anderes Seitenverhältnis, ist eher so eine Art Modell-Tischtennisschläger. Und da muss ich sagen, ist natürlich so ein Samsung schon deutlich handlicher, trotz großen Display. Was mich auch beeindruckt hat, ist, wie klein der Notch-Ersatz?
Punch-Hole, würde
ich sagen. Genau, wie klein die geworden ist, auch im Vergleich zum Vorgänger, im Vergleich zum S10.
Auf jeden Fall, das ist wirklich so, beim S10 hatten wir ja, also beim S10 Plus hatten wir ja eine Dual-Selfie-Kamera, wenn es beim normalen S10 ja nur ein Loch war, und zwar rechts oben in der Ecke, und ich selber benutze das S10 Plus und finde doch dieses Dual-Loch, ja, also man gewöhnt sich dran, das kann man so jetzt nicht sagen, aber ich finde es doch im Vergleich zu dem, was jetzt, beziehungsweise was schon bei dem Galaxy Note 10 und Note 10 Plus war, da war ja das Punch-Hole auch schon in der Mitte, finde ich das neue Design einfach deutlich besser. Und es gibt auch, was jetzt zum Beispiel der größere Bildausschnitt, also eine Weitwinkelfunktion angeht von der Selfie-Kamera, auch eigentlich keine Einbußen. Also das kleine Kameraloch schafft das genauso gut wie das Dual-Punch-Hole beim S10 Plus.
Das ist richtig. Vor allen Dingen muss ich auch sagen, das Display, das ist ja jetzt wirklich so, dass das praktisch wie ein Stecknadelkopf ist, der da aus dem Display nur rausragt. Das ist ja wirklich, jetzt kann man sagen, bis auf diesen minimalen Punkt ein komplett über die gesamte Front gehendes Display. Und das fand ich auch ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt.
Absolut. Ich habe jetzt zwei Anwendungen geprüft. Also bei YouTube war es klar, dass auch die App an dieses Design angepasst ist. Bei einem Arcade-Rennspiel, bei einem relativ bekannten, habe ich es auch gemerkt. Man müsste jetzt mal gucken, wie es bei anderen Apps noch ist, dass es wieder nicht unten abgeschnitten ist, weil das ist teilweise zum Beispiel beim S10 Plus recht extrem und man büßt ziemlich viel ein. Aber jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass es auch bei vielen anderen Anwendungen einfacher ist, dass das Display quasi bis ganz oben gezogen wird. Und ja, wie du schon richtig sagst, also das ist wirklich ein ganz minimal kleines Loch. Erster Streaming-Test, also das fiel überhaupt nicht mehr auf.
Das würde ich auch so sehen, ja.
Ja.
Was mich ja irgendwie beeindruckt, ist dieses Kameramodul auf der Rückseite. Es mögen manche hässlich finden. Ich finde, es macht richtig was her. Man sieht, da ist eine Kamera und nicht einfach so eine Spielzeugöffnung, wie es ja bei früheren Smartphones eigentlich der Fall war. Das macht schon auch richtig was her und das bringt's auch, was man so die ersten Tests von dir sieht, ne?
Auf jeden Fall. Also da muss man natürlich sagen, das ist Geschmackssache, aber du hast schon recht, wenn man eine vernünftige Kamera verbauen will, braucht man in irgendeiner Art und Weise auch Platz. Man sieht es beispielsweise in unteren Preissegmenten, da hat man nur noch einen kleinen vertikalen Schlitz und das heißt nicht mehr unbedingt, dass die Kamera schlecht ist, aber man muss halt doch Abstriche machen und hier wurde einfach mal Platz in die Hand genommen sozusagen, um da was Vernünftiges zu integrieren. Ja, auch da gibt es Sachen, die mich optisch stören. Also ich mag es zum Beispiel einfach nicht, wenn das Smartphone irgendwo liegt und auf einem Tisch und es wackelt dann, wenn ich drauf drücke. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema.
Samsung will ja auch Cases verkaufen.
Ja, Samsung will Cases verkaufen und wenn du dann ein Case hast, was die Kamera umschließt, hat sich das halt auch geregelt. Das hast du ja beispielsweise auch bei deinem iPhone. Das wäre ja sonst genauso, wenn du es nackt benutzen würdest. Und so hat sich das dann damit erledigt. Das stimmt schon. Ja, ich war mal ein bisschen draußen. Mittlerweile ist das Berliner Wetter ja auch wieder schön. Also gerade das Galaxy S20 Ultra möchte mit seinen Zoom-Funktionen auffallen. Also hier ist ein zumindest auf dem Papier ein 100-fach Digital-Zoom drin und was damit möglich ist, das ist schon beeindruckend. Also ich habe mal so ein paar Objekte nah rangeholt. Also hier zeigt man, was man so mittlerweile in ein Smartphone verbauen kann.
Was ist denn zoommäßig, sagen wir mal, sinnvoll nutzbar möglich?
Ich würde sagen, 30-fach ist eine die Stufe darunter. Die ist auf jeden Fall noch gut nutzbar. Die hat sich bei ein paar Fotos wirklich als, also es sah wirklich auch gut aus. Klar muss man bei solchen hohen Stufen Bildrauschen hinnehmen, aber 30-fach ist wirklich gut. Bei 100-fach hat man das Problem, dass man, das kriegt man nicht richtig ruhig gehalten. Also es wird immer irgendwie zusätzlich verschwommen, allein dadurch, dass man die Hand nicht ruhig halten kann. Mhm. Aber hier muss ich auch noch mal ein paar weitere Tests machen. Vielleicht gibt's da auch noch ein paar Kniffe. Was Samsung auf jeden Fall macht, also ab dem 30, also ab der Einstellung 30-fachen Zoom und dann eben 100-fach, gibt es auf dem Display eine kleine Einblendung, die quasi das Objekt in Standard-Zoom-Stufe zeigt. Das heißt, der Nutzer weiß dann, wo er sich quasi gerade befindet. Das heißt, okay, wenn ich jetzt bei 100, ich sag jetzt mal, bei 100-fach aus dem Fenster zoomen würde und würde wahrscheinlich bei dem Haus, hier ist ein Haus zu sehen, was gelb angestrichen ist, ja nur auf dem Display komplett gelb sehen und wüsste nicht, wo ich mich befinde. Auf diesem kleinen Display kann man dann sehen, okay, ganz normal Standard-Zoom-Stufe, hier sind die Fenster, da ist die Tür und so weiter und so fort. Aber auch da muss man sagen, man muss die Hand sehr ruhig halten, was dann deutlich einfacher ist wieder beim 30-fachen Zoom.
Ansonsten, was ist so aufgefallen?
Generell bei
Telefonie zum Beispiel auch?
Telefonie kann ich nichts Negatives zu sagen, hat sich nichts verschlechtert, also zum Glück. Soundqualität gut. Ich habe mit unserem Bildchef gesprochen, der hat es auch bestätigt, dass die Klangqualität gut ist, was mich auch dann gleich wieder zu dem Stereo-Lautsprechersystem bringt. Ich nutze jetzt seit gut einem Jahr das Galaxy S10 Plus, was auch Stereo-Lautsprecher verbaut hat. Da war die Leistung einfach, also ich benutze das für den normalen Musikgenuss sozusagen. Also das hat mich immer überzeugt und hier ist es auch so. Ich habe es ganz aufgedreht, ich habe auch mal ein bisschen was Gitarrenlastiges rausgesucht. Also Bässe und Höhen sind gut abgestimmt, kann sich wirklich hören lassen.
Das ist mein erster Eindruck im Endeffekt auch. Habe schon mal ein bisschen Webradio damit gehört. Kann man nicht meckern. Verarbeitung, muss ich sagen, auch einwandfrei. Kann man nichts gegen sagen.
Verarbeitung einwandfrei. Rückseite, ja, also gut, das ist jetzt nichts, was auf Samsung allein zurückfällt. Aber Fingerabdruckmagnet, aber dann sind wir bei der Hülle. Ne? Die macht man ja sowieso drum. Dann hat sich das dann auch erledigt. Was ich sagen muss, es liegt etwas griffiger in der Hand als beispielsweise der Vorgänger. Okay. Also nicht so rutschig. Kommt mir irgendwie etwas handlicher vor. Also so, dass es einem nicht aus der Hand rutscht. Also es liegt grundsätzlich sowieso gut in der Hand. Was auf jeden Fall sehr gut ist, dass sich die Position des Power-Buttons verändert hat. Die war etwas höher beim Vorgänger. Die ist jetzt etwas besser zu erreichen mit dem Daumen der rechten Hand beispielsweise. Sehr gut.
Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, es ist tatsächlich, was die Mobilfunkschnittstelle betrifft, so wie versprochen. Das heißt, man kann eSIMs, sprich mehrere Profile, installieren. Also nicht nur eines, sondern im Prinzip auch mehrere, zwischen die kann man dann nicht gleichzeitig nutzen, aber zwischen verschiedenen hin und her wechseln, zum Beispiel Heimatnetzbetreiber und irgendwas fürs Roaming. Und man kann eben auch bis zu zwei physische SIM-Karten verwenden, entweder eine physische und eine eSIM als Dual-SIM kombinieren. Das hat dann den Vorteil, dass man den zweiten Steckplatz für die physische SIM, wie man es schon von früher kennt, für eine Micro-SD-Speicherkarte verwenden kann. Oder eben man verzichtet auf die zusätzliche Speicherkarte, nutzt eben keine eSIM, weil es der eigene Provider noch nicht kann und hat dann eben die Möglichkeit, zwei Nano-SIM-Karten zu verwenden. Ist eines der ersten Smartphones überhaupt, das den Mobilfunkstandard 5G und Dual-SIM unterstützt. Das war ja bei der Samsung-Reihe vom vergangenen Jahr, Galaxy S10 5G, Note 10 Plus 5G noch nicht der Fall. Huawei, die aber auch eigene Chipsätze verwenden, konnte das schon. Und das ist jetzt endlich mal die Möglichkeit, man hat die Auswahl aus mehreren Geräten jetzt auch. Immerhin mal zwei Hersteller, ich denke mal weitere werden im Laufe des Jahres kommen, die es eben ermöglichen, Dual-SIM und 5G in einem Telefon zu haben. Und wie gesagt, die Flexibilität eSIM und Nano-SIM oder zweimal Nano-SIM, das ist eine Flexibilität, die ich bisher von keinem anderen Hersteller kenne.
Das ist auf jeden Fall richtig. Das führt mich auch noch zu den Optionen, die der Käufer der Samsung Galaxy S20-Reihe hat. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Also während das Ultra-Modell mit seinen zwei Varianten ja ausschließlich mit 5G angeboten wird, gibt es von den anderen...
Was übrigens ganz wichtig ist, wenn man im Samsung-eigenen Online-Store bestellt. Also mir war es tatsächlich anfangs nicht gelungen, das 512 Gigabyte-Modell zu bestellen. Warum? Das gibt's nur in einer einzigen Farbe. Und eine andere Farbe, ich glaube in Schwarz und Grau, ist voreingestellt im Online-Store. Und wenn man nicht von sich aus drauf kommt, ach, das gibt's ja nur in Schwarz, wird einem das 512 Gigabyte-Modell gar nicht angeboten. Also man muss wirklich tatsächlich von sich aus die richtige Konfiguration auswählen, um erstmal richtig bestellen zu können. Und ich glaube, bei den Netzbetreibern gibt es das 512 Gigabyte-Modell, teilweise zumindest gar nicht. Bei O2 habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, Telekom und Vodafone haben es.
Vodafone, meine ich, hätte es auch nicht.
Dann hast du die Telekom.
Dann hast du die Telekom, genau, richtig. Ja, beim Bestellvorgang muss man ein bisschen gucken und man sollte darauf achten, weil es jedes Modell, also bis auf das S20 Ultra, was es ja nur in 5G gibt, jedes Modell gibt es in 4G und 5G auszuwählen. Muss man halt darauf achten, genau.
Muss man dazu sagen, bei den kleineren, also sprich beim S20 und S20 Plus, die 5G-Variante jeweils 100 Euro teurer als die 4G-Only-Variante.
Genau, richtig.
Was natürlich trotzdem bedeutet, wer jetzt ohnehin, ich sag mal, ein Telekom oder ein Vodafone-Vertrag hat, gut, bei O2 dauert es noch ein bisschen, aber kommt halt auch, zumindest in den aktuellen Tarifen, wenn man ohnehin schon so viel Geld ausgibt, ganz ehrlich, vielleicht dann doch die 100 Euro in die Hand nehmen, um dann gleich für den aktuellsten Standard gerüstet zu sein, weil, sind wir mal ehrlich, die Geräte kosten bis zu 1550 Euro. Die hat man nicht nur für 6 Monate, sondern vielleicht doch 2 oder sogar 3 Jahre. Und bis dahin haben wir 5G und zwar nicht nur am Potsdamer Platz und keine Ahnung wo, sondern vielleicht doch zumindest in den Ballungsgebieten relativ gut ausgebaut. Deswegen nicht so denken, braucht man heute wirklich noch nicht, aber in 1-2 Jahren, und da hat man das Gerät unter Umständen noch, sieht es dann vielleicht doch anders aus und man ist dann froh, wenn man das ohnehin schon so gekauft hat, dass man nutzen kann.
Absolut richtig. Also gerade, wie du schon sagst, bei S20, S20 Plus sind es hier in Anführungszeichen nur 100 Euro. Wenn man so viel Geld ausgibt, dann sollte man sich das überlegen, ob man nicht die 100 Euro zusätzlich auch noch in die Hand nimmt und dann das 5G-Modell nimmt. Was man natürlich auch beachten muss, gerade bei Android-Smartphones und was sich ja auch bei Samsung-Smartphones in der Vergangenheit gezeigt hat, wenn wir schon bei 4 oder bis 6 Monaten nach offiziellem Verkaufsstart sind, die Geräte fallen im Preis. Also wer das Gerät jetzt noch nicht unbedingt haben muss, für den kann es sich lohnen, auch noch ein bisschen zu warten. Also bis ein halbes Jahr ist das ja immer noch ein top aktuelles Gerät und das wird im Preis fallen, auf jeden Fall. Das haben die S10er, haben es ja auch gezeigt. Also die sind teilweise so viel deutlich günstiger gewesen. Bei 6 bis 8 Monaten, sagen wir jetzt einfach mal pauschal, das kann sich da schon lohnen, ein bisschen zu warten, wenn man nicht jetzt so viel Geld ausgeben möchte. Also gerade das Ultra-Modell, das ist ja schon, wie du sagst, 1550 Euro. Wir haben jetzt die 128 GB-Variante da mit 12 GB Arbeitsspeicher. Die liegt bei nur 1349 Euro.
Schnäppchen,
genau. Wer dann aber 16 GB Speicher und 512 GB haben will, der muss dann eben für das Ultra-Modell 200 Euro zahlen.
Aufpreis,
ja.
Ich wollte schon sagen, für 200 Euro nehme ich gleich 10 und verkaufe sie weiter.
Genau, richtig.
Haben wir sonst noch was? Ich glaube, so sind wir eigentlich soweit durch.
Ja, genau wie beim Note 10 und Note 10 Plus muss man noch beachten, kein Klinkenanschluss.
Das ist ja mittlerweile fast bei allen Herstellern der Fall. Leider muss ich sagen, aber ist halt so.
Ja, also ich benutze auch gern beides.
Was heißt beides?
Kabellose als auch mal ein Headset mit Kabel, immer noch.
Ja, es ist einfach so, also ich war letztes Jahr, im Urlaub und hatte einen Mietwagen, der tatsächlich kein Bluetooth hatte. Ganz ehrlich, ich wäre aufgeschmissen gewesen, wenn ich tatsächlich kein Handy dabei gehabt hätte, das noch einen Anschluss hat. Gut, es gibt dann wieder Adapter, das weiß ich auch. Ja. Da hatte ich aber zufällig einen erwischt, der wurde von besagtem Autoradio nicht richtig erkannt. Das heißt, es hätte tatsächlich nicht funktioniert. Also insofern empfinde ich nach wie vor als Nachteil.
Das ist richtig. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob das beim Note 10 Plus war, was Samsung da gesagt hatte. Ein fehlender Klinkenanschluss oder was ein anderer Hersteller, möchte ich mir jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall, im vergangenen Jahr hat ein Hersteller gesagt, okay, wir verzichten auf den 3,5 mm Klinkenanschluss, auch aus designtechnischen Gründen. Ich glaube, es war OnePlus. Und dafür gibt es dann 100 mAh Akku mehr. Da muss ich aber sagen, 100 mAh Akku kann ich drauf verzichten. Dafür würde ich dann doch lieber den Klinkenanschluss nehmen.
Definitiv, weil die 100 mAh machen vielleicht 10 Minuten aus oder so.
Ja, genau. Wobei, nochmal zum Akku. Der Akku des S20 Ultra hat 5000 mAh. Also da ist die Hoffnung natürlich groß, dass da auch gut was drin ist. Gucken muss man, wie sich eine dauerhafte Nutzung oder überwiegende Nutzung des 120-Hertz-Displays im Alltag gestaltet, ob das sehr viel Akku frisst oder ob man da das trotzdem nutzen kann, muss man mal schauen.
Großer Unterschied kann auch sein, bin ich tatsächlich oft im 5G-Netz. Das merke ich beim Huawei. Also bei 5G kannst du quasi dabei zugucken, wie der Akku runtergeht. Was bei LTE, da gucke ich mehrere Stunden Fußball, überhaupt kein Problem. Bin dann hinterher immer noch bei 60% oder 40, aber auf jeden Fall nicht kurz vor Ende. Und das ist bei 5G schon eine andere Hausnummer. Das könnte bei Samsung auch sein. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, wenn wir das Gerät im Alltag tatsächlich einsetzen.
Absolut richtig. Also eine hohe Milliampere-Stundenzahl, das klingt ja erstmal schön, aber das ist ja auch nicht das Allheilmittel, sondern es kommt ja auf die Nutzung an und natürlich auf das Management, wie das Smartphone aufgebaut ist und softwaremäßig und so weiter. Das hängt ja alles zusammen. Das muss man mal schauen.
Alles klar. Alex, ich danke dir.
Ich danke dir, Markus.
Und dann würde ich sagen, bis demnächst.
Bis demnächst.
Und tschüss.
Und tschüss.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.